Du kannst dich jetzt noch anmelden für kurze Zeit zum Specialpreis für das Coaching-Programm Leb das Leben, das du leben willst. Seit anderthalb Jahren zum ersten Mal wieder mit Live-Coachings und alle Infos findest du unter www.sarahdesai.de/ldl-Kurs. Ich freue mich auf dich. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier erwartet dich heute ein ganz besonderes Interview zum Thema Trauma und Beziehung. Und ich habe mir eine Expertin eingeladen. Ich würde sagen, Deutschlands bekannteste Traumatherapeutin. Herzlich willkommen, Virene König.
Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Was für eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir lassen es mal so stehen.
Ich finde schon, dass das stimmt. Und Trauma und Beziehung. In deinem Buch, das eröffnest du folgendermaßen, auf das gehen wir auch später noch ein, Trauma erkennen wir daran, wie wir unsere Beziehungen führen und erleben. Das Maß an Heilung von Traumafolgen erkennen wir daran, wie sicher, wohl und lebendig wir uns in unseren Beziehungen fühlen. Hm. Kannst du das ein bisschen ausholen? Und vielleicht auch mal da anfangen für die Hörerinnen und Hörer. Was ist überhaupt ein Trauma?
Ja, das sind so wichtige Fragen zu Beginn. Und ich werde auch nicht müde, auch diese Fragen immer wieder auch ganz, ganz beherzt zu beantworten, weil es einfach so wichtig ist. Also der Begriff Trauma ist ja inzwischen relativ verbreitet und deswegen aber nicht unbedingt besonders klar oder besonders differenziert. Und es ist wichtig für mich als Fachfrau und als ein Mensch, der andere begleitet, dass wir den Begriff achtsam und korrekt behandeln, weswegen ich mich auch immer über diese Frage freue. Was ist denn eigentlich ein Trauma? Und es gibt ganz klare Definitionen aus der Psychotraumatologie, die auch sehr detailliert sind, wenn man zum Beispiel Diagnosen fällen oder stellen möchte. Aber man kann es ein bisschen eindampfen auf was ganz Wesentliches. Und das kann man folgendermaßen greifen, dass eine potenziell traumatische Erfahrung, also eine Erfahrung, die zu Traumafolgen führen kann, eine Erfahrung ist, die uns in unserem Erleben so erschüttert, so sehr erschüttert, dass sie uns überfordert, und zwar auf ganz vielen Ebenen. Sie überfordert uns in der Fähigkeit, diese Situation zu bewältigen. Also wir erleben in der Situation Ohnmachtsgefühle, Hilflosigkeit im höchsten Maße bis hin zum Gefühl, wirklich im Leben bedroht zu sein. Und eine solche Erfahrung überfordert uns dann auch im Nachhinein darin, sie zu verarbeiten. Also wenn die Situation entsprechend schlimm erlebt wird und dann die Verarbeitung nicht gelingt, dann entstehen Traumafolgen und dann sprechen wir von Trauma, also dass ein Mensch von Trauma betroffen ist. Und das bedeutet eben auch in der Konsequenz, dass das ziemlich individuell ist, dass man also nicht sagen kann, dieses oder jenes Ereignis ist für jeden Menschen traumatisierend, sondern entsprechend seiner inneren Konstitution, seiner Ressourcen im Umfeld, der ja ganzen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, kann etwas sich schrecklich anfühlen, aber dann verarbeitet werden oder eben auch in der Situation schon als bewältigbar erlebt werden, während andere Menschen daran total scheitern oder sich scheiternd fühlen. Genau.
Das finde ich so wichtig, was du sagst, weil ich glaube, vielen Menschen fällt es auch schwer, A, das einordnen zu können und B, sich vielleicht auch einzugestehen und auch die Erlaubnis zu geben, zu sagen, hey, warte mal, vielleicht habe ich da eine traumatische Erfahrung gemacht, weil wir oft versuchen, ein Gradmesser dafür ausfindig zu machen und sagen, naja, wie kann ich denn jetzt sagen, dass ich eine traumatische Erfahrung gemacht habe? Ich hatte doch eigentlich eine glückliche Kindheit, ich hatte immer genug zu essen auf dem Tisch. Beide meine Eltern leben noch. Also um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, ich habe keine schwere Krankheit erfahren. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das so hervorhebst, dass das sehr, sehr individuell ist in der jeweiligen Situation. Wie habe ich das persönlich erlebt? Auch sicherlich, welche Ressourcen standen mir zur Verfügung?
Genau.
Ja, dass man sich das nicht abspricht, ja,
ja.
Und sagt, mein Leid ist nicht so groß, ich darf das nicht sagen. Mhm. Jetzt auf der anderen Seite aber auch, wie würdest du sagen, wenn wir jetzt in die Beziehung reingehen, gleich auch gerne noch mal tiefer, jetzt kann es ja sein, dass ich merke, ich habe Schwierigkeiten in der Beziehung zum Beispiel zu meiner Kernfamilie, aber nicht zu meinem Partner oder meiner Partnerin. Mhm. So, da erlebe ich jetzt keinen Ripple-Effekt, ja, oder habe keine Schwierigkeiten. Woran erkenne ich denn, hey, das ist mein Thema, und woran erkenne ich aber auch, hey, vielleicht ist es auch das Thema von jemandem anderen, mit dem ich da diese Schwierigkeiten habe und die Person tut mir nicht gut und ich müsste da vielleicht müsste die Person eher an sich arbeiten und das, was ich machen kann, ist eine gesunde Grenze für mich setzen. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig für Menschen, das zu benennen und den Finger drauf zu legen. Um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, liegt es jetzt eigentlich an mir?
Ja, wow. Das ist eine ganz, ganz komplexe Frage, finde ich. Und eine, die wir uns stellen sollten, wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir Probleme miteinander haben, Konflikte miteinander haben, die sich nicht lösen lassen. Und die Frage bleibt leider oft aus. Also leider bleiben Menschen häufig an der Stelle hängen, wo sie entweder davon ausgehen, es ist nur der andere schuld, in Anführungszeichen, oder man selbst ist einfach falsch und das Problem. Was übrigens auch typisch so für unverarbeitete innere Herausforderungen ist, dass wir nicht differenziert und nicht mehrdeutig oder vielschichtig denken und empfinden können, sondern eher schwarz-weiß denken. Das ist auch eine Art Schutzstrategie. Aber das ist ein anderes Thema zu deiner Frage, woran erkenne ich denn das jetzt, ob ich bei mir schauen sollte und vielleicht betroffen bin von Traumafolgen oder der andere einfach die Dynamik auslöst. Ich glaube, das ist ein Prozess, das rauszufinden. Ich glaube, darauf gibt es keine so einfache Antwort. Es gibt bestimmt ein paar vielleicht Prinzipien oder Aspekte, die man so in den Blick nehmen könnte. Aber da kommt immer auch dazu, dass wir auf uns selbst bezogen und auf unsere engen Beziehungssysteme häufig sehr betriebsblind werden. Also es hilft sehr, sowas mit jemand Drittem anzuschauen, wenn wir bei Konflikten das Gefühl haben, wir kreisen, ich stecke fest, ich kann es gar nicht greifen, wo ist eigentlich der Ursprung, wo ist eigentlich der Kern des Problems, bin ich's oder ist es der andere? Da hilft sehr der Blick eines Dritten darauf, also dass man mal von außen sich eine Perspektive reinholt. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir, wenn wir ehrlich schauen zu uns selbst, zum Beispiel rausfinden können, ob wir das schon kennen. Also ob das eine Art Konflikt ist, eine Art Empfindung, eine Dynamik, die uns irgendwie schon vertraut ist, wo wir vielleicht das Gefühl haben oder zu dem Gefühl kommen könnten, okay, das ist vielleicht ein Muster, ja, was ja immer wieder stattfindet in unterschiedlichen Settings, aber eigentlich ein Muster. Und dann wäre es schön, da tiefer einzutauchen und mal zu forschen, was steckt in diesem Muster alles so drin an unerfülltem Bedürfnis, an Versuch, sich zu schützen, Versuch zu vermeiden, vielleicht auch an Kampf um etwas, was man schon immer sucht oder schon immer vermisst. Also da kann man richtige Deep Dives dann machen, wenn man ehrlich schaut und entdeckt, okay, es ist vielleicht ein Muster, was ich da erlebe.
Okay, dass ich gewisse Glaubenssysteme und das daraus resultierende Verhalten in unterschiedliche Beziehungskonstrukte mit reintrage und die sich wiederholen. Könntest du da mal aus deiner Arbeit und deiner Erfahrung ein paar nennen, die dir immer wieder begegnen? Also was tragen Menschen in ihre Beziehungen mit rein, was darauf schließen lässt? Oh, vielleicht lohnt es sich, da mal tiefer zu gucken, ob der Auslöser ein Trauma ist und dass der Streit oder die Konflikte in der Beziehung vielleicht eher eine Symptomatik sind.
Mhm. Ja, also vielleicht da zuerst nochmal übergeordnet. Es gibt natürlich in Beziehungen wahnsinnig viele Dynamiken und Möglichkeiten, sich in Konflikten zu verstricken. Und gar nicht immer müssen die mit Trauma zusammenhängen, sondern wir sind einfach auch Menschen, die miteinander in die tiefsten Prägungen vordringen. Und je enger eine Bindung wird, desto mehr kommt man auch an diese Punkte einfach dran. In den Momenten, wo Trauma eine Rolle spielt, haben wir meistens eben das Erleben und damit auch so eine Art Symptomatik, also das ist symptomhaft für Traumafolgen, dass sich eben auch darin in dem gegenwärtigen Erleben diese Empfindungen von Ohnmacht spiegeln, von Hilflosigkeit, von Ausgeliefertsein, von Verzweiflung, von einem Gefühl, einfach nichts tun zu können, obwohl man alles versucht, kämpft, macht, tut, redet, nicht redet, meidet, flieht. Also das Gefühl, in der Situation den Umständen oder der Dynamik ausgeliefert zu sein, das wäre symptomatisch. Und eben auch hinweisend dadurch auf Trauma im Hintergrund, weil das so ein Kernerleben von Trauma-Erfahrungen ist. Und diese Muster oder diese Fragen, mit denen Menschen in die Praxis kommen oder was wir einfach so häufig dann hören oder vielleicht auch, wenn wir Freundinnen und Freunden zuhören, einfach immer mal wieder berichtet bekommen, sind im Grunde Klagen. Also Menschen klagen darüber, dass sie an Grenzen stoßen, Konflikte erleben, die ihnen das Gefühl geben beispielsweise, und das ist so ein Kernthema, dass sie sich nicht gesehen fühlen. Also, dass sie ganz tief empfinden, ich komme gar nicht durch zum anderen. Mein Empfinden wird gar nicht wahrgenommen. Ich werde nicht gefühlt. Also der andere hört mich vielleicht. Vielleicht wehrt er direkt ab, weil wir schon ein Muster fahren. Vielleicht flieht er aus der Situation. Vielleicht gibt er Verständnis vor oder zeigt Verständnis. Aber ich fühle das nicht. Ich fühle mich nicht gefühlt, ich fühle mich nicht wahrgenommen. Und wenn wir also ein paar Fragen stellen, wenn uns Menschen darüber Klage entgegenbringen, dass die Zahnpastatube nicht richtig ausgedrückt ist, dass der Mensch immer und immer wieder das Gleiche tut, obwohl er schon gesagt hat, er lässt es. Also diese Klagen über alltägliche Beziehungsprobleme, und natürlich gibt es da aber auch ganz viel schlimmere Probleme als die alltäglichen, aber beispielsweise dieses Klagen über das Alltägliche, wenn wir da ein bisschen nachfragen, was da drin für Empfindungen und Gefühle und auch für Selbstwahrnehmungsgefühle stecken, dann kommen wir häufig zu solchen Urwunden, wie nicht gesehen werden, nicht richtig sein, nicht geliebt werden, eigentlich doch nicht willkommen sein, einsam sein. Und dann sind wir schnell auf der Ebene, wo die Traumafolge eigentlich verankert ist, sozusagen.
Das hat ja auch ganz viel mit Sichersein zu tun, oder? Also nicht gesehen werden, nicht dazugehören, doch außen vor zu sein, hat ja was damit zu tun, ich bin hier eigentlich nicht in Sicherheit. Und das ist ja auch etwas, was ja auch so ein existenzielles Urbedürfnis von uns ist, in Sicherheit zu sein, was wir ja auch damit koppeln, willkommen zu sein. Du beschreibst es auch als Verbundenheit oder lässt die damit reinfließen. Also kleine Kinder haben das gespiegelte Selbstwertempfinden und versuchen zu lesen in den Augen der Eltern oder in der Mimik oder der Fürsorger, dass sie willkommen sind. Ja, kriege ich ein Lächeln zurück. Und auch bei uns Erwachsenen ist es so, wir wollen ja Teil auch einer Gesellschaft sein. Wir wollen Teil eines Konstruktes sein. Wir wollen in Sicherheit sein. Ich glaube, wir verwechseln das Alltag im Alltagsgebrauch oft damit, ja, jemand will sehr beliebt sein. Das hat damit gar nichts zu tun. Wir wollen Verbundenheit, die wiederum spiegelt, ich bin in Sicherheit. So wie ich bin ich willkommen. Ich bin ein guter Mensch und werde so wahrgenommen als guter Mensch und bin richtig, prinzipiell erstmal bin ich sicher hier. Und auf einmal kann dann, jetzt greife ich dein Beispiel wieder auf, plakativ die Zahnpastatube dazu führen, dass ich mich nicht in Sicherheit fühle, wenn wir es jetzt mal überspitzen.
Ganz genau.
Ja, weil es das Gefühl in uns auslöst. Und ich habe letztens was sehr, sehr Einleuchtendes gehört. Die meisten Konflikte gehen oder passieren, weil wir davon ausgehen, dass wir eine Situation vom gleichen Standpunkt wahrnehmen. So, vielleicht ist es für die eine Person auch wirklich nur die Zahnpastatube und für die andere Person ist es aber was ganz, ganz anderes. Und deswegen ist eben dieses Eintauchen und Raum geben und auch darüber sprechen können, worum geht's hier eigentlich wirklich? Also jetzt mal weg vom Bullshit, worum geht's eigentlich wirklich?
Ja.
Aber wie schaffe ich das, da vorzudringen? Hast du da einen Tipp? Also klar, Paartherapie, aber wie schaffe ich das auch in den eigenen vier Räumen, sag ich mal? Vor allem, wenn ich mich eh schon nicht sicher fühle.
Mhm.
Was würdest du sagen, ist da der erste Schritt? Und das muss ja gar nicht nur um Paarbeziehungen gehen, ne? Wenn ich jetzt eh das Gefühl habe, ey, ich bin nicht in Sicherheit und wir alle wünschen uns Verbundenheit und quasi aber nach dem Wunsch nach Verbundenheit entfernen wir uns oft ganz weit von uns selber, weil wir gar nicht mehr das sprechen, worum es eigentlich wirklich geht. Wie schaffe ich das?
Ja, also ganz großartige Frage und du hast so wichtige Sachen gesagt, auf die ich gerne dann auch noch mal ein bisschen eingehe aus der Traumaperspektive. Es ist ja, wie du gerade beschrieben hast, so ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, der Aspekt der Sicherheit. Und Sicherheit ist neurobiologisch, also auf einer Ebene unseres Nervensystems, das Erleben von Verbundenheit. Also das Empfinden von Verbundenheit ohne Bedrohung, das ist die Definition auf einer Ebene, auf einer soziobiologischen von Sicherheit. Sicherheit erleben wir auch, wenn wir alleine sind, nur dann, wenn wir uns mit etwas verbunden fühlen. Wenn wir also uns verankert und verbunden fühlen mit dem Hier und jetzt und dem, was uns umhüllt und umgibt sozusagen. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen und wenn das eine Traumafolge ist und sich nicht sicher zu fühlen ist die Folge von Trauma, besonders von frühem Trauma. Trauma ist immer ein Verlust von Sicherheit. Das ist eben auch per Definition sozusagen ganz klar. Und wenn wir also einen Verlust von Sicherheit erlebt haben, früh im Leben, und das geprägt ist in unserem Innersten, in unserem Nervensystem, in unserem Körper, in unserer Weltsicht, in unserer Menschensicht, also unserem Menschenbild, dann haben wir es echt schwer in Beziehungen, uns sicher zu fühlen. Und dann sind wir genau in der Situation, die du gerade beschrieben hast. Wenn ich mich eh nicht sicher fühle, wie soll ich denn dann mit solchen Themen umgehen? Wie kann ich ins Gespräch kommen? Wie kann ich eintauchen in diese Tiefe? Das ist ja ein bisschen wie ein Dilemma, ne? Also wenn ich mich nicht sicher fühle, kann ich ja auch nichts machen, was ich eigentlich erst machen kann, wenn ich mich sicher fühle. Aber ich muss ja ein paar Sachen tun, um mich sicher fühlen zu können. Da stehen ganz viele Menschen vor der großen Herausforderung. Ja, wie um Himmels Willen soll das denn gehen? Wir brauchen an der Stelle, das ist meine Überzeugung auch aus jahrzehntelanger Arbeit mit Klientinnen und Klienten, auf jeden Fall zu einem großen Teil auch unseren Verstand. Also wir brauchen unser Bewusstsein, unser Gewahrsein für das Hier und Jetzt und unsere Fähigkeit, Dinge einzuordnen und auch intellektuell zu bewerten, die brauchen wir ganz dringend. Das unterscheidet uns dann von Kindern beispielsweise, die Traumatherapie bekommen. Aber wenn wir als Erwachsene mit unseren Traumafolgen beschäftigt sind und gerne was heilsam verändern wollen, dann brauchen wir unseren Verstand, der uns einen Rahmen geben kann, um beispielsweise uns klarzumachen, wenn ich jetzt mit meiner Freundin oder mit meinem Partner oder einem anderen Menschen, mit dem ich in einer Beziehung stehe, wenn ich mit dem jetzt dieses Gespräch führe, dann wird mir nichts existenziell Schlimmes passieren. Ich werde hier lebend rauskommen. Und ich werde dafür sorgen sozusagen, dass in diesem Gespräch auch keine Schlägerei ausbricht. Weil wenn das ein Potenzial wäre, dann würde ich gar nicht erst in dieses Gespräch gehen, sondern daran arbeiten, diese Beziehung zu verlassen. Also wir können mit dem Verstand ein bisschen Rahmen setzen, um uns klar zu machen, wir können ein Schrittlein wagen. Ein Schrittlein raus aus der Vermeidung, aus der Schutzhaltung, ein Schrittchen raus in Richtung auf den anderen zu und in Richtung des Risikos vielleicht etwas zu erfahren, was uns für uns neu ist. Ja, also wir brauchen den Verstand und wir brauchen unseren Körper. Wir brauchen die Fähigkeit, uns mit unserem Körper hier einigermaßen zu verankern. Also beispielsweise, da ist natürlich dein Kernthema auch die Achtsamkeit ganz, ganz wichtig, dass wir über eine körperorientierte Praxis sozusagen die Fähigkeit entwickeln, auf unserem Hintern zu sitzen und das wahrzunehmen, dass wir nicht unseren Körper verlassen und in irgendwelchen alten Zuständen landen, sondern den Körper auch als Anker wahrnehmen können, um uns ein wenig im Hier und Jetzt zu sichern, sage ich mal. Das sind also zwei ganz wichtige Aspekte. Und dann, wenn wir diese grundlegenden Aspekte vielleicht versorgen konnten, dann können wir jetzt mal schauen, wie geht's konkret, also in der Situation. Und etwas, was hier ganz, ganz, ganz hilfreich sein kann, ist tatsächlich die Neugierde zu entwickeln und mich für den anderen wirklich, wirklich zu interessieren. Also Fragen zu stellen. Das ist ein Weg, der uns häufig sehr viel Informationen liefert, ganz viele Türen öffnet, ganz viele Möglichkeiten gibt, auch wiederum uns in einem Zustand zu halten, der offen ist und nicht in die alte Richtung geht, weil Fragen zu stellen bedeutet, in einer Haltung zu sein, die auch auf den anderen und für den anderen offen ist. Das ist verbindungsstiftend und wie ich vorhin sagte, ist Verbindung und Verbundenheit etwas, was uns ein Gefühl von Sicherheit verkörpert empfinden lässt. Ja, das wäre jetzt mal so meine kleine, grobe, prinzipielle Gebrauchsanweisung für, wie kann man vielleicht sicher Deep Dives gestalten, ohne dass man sich schon total klar und sicher darauf vorbereitet fühlt. Ja.
Danke.
Was sagst du dazu, auch aus deiner Sicht als Fachfrau auch für Achtsamkeit und als Traumawissende?
Ja, ich unterschreibe das total, was du gesagt hast. Ich würde noch ergänzen, auch so aus der Mindfulness-Praxis generell. Mhm. Also du hast die Körperhaltung oder dass ich im Körper, also die Wahrnehmung angesprochen und auch, was ich immer sehr, sehr hilfreich finde, auch den Beobachtergeist zu schulen, ohne sich ohne etwas zu verdrängen, aber auch zu beobachten, was ja auch Mindful-Praxis ist, okay, was passiert da eigentlich gerade in mir? Und nicht sich zu verwickeln in die Dynamiken, in die wir uns sonst so verwickelt haben, sondern von außen mal drauf zu gucken, für einen Moment. Und dadurch auch Neues zuzulassen und zu verstehen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, dass auch so in meiner Traumaerfahrung Arbeit, dass man gar nicht oder überhaupt Arbeit, ich glaube, es geht auch gar nicht darum, etwas wegzumachen. Da glaube ich sowieso nicht dran. Ich glaube, es geht darum zu verstehen, was hat mich im Griff und wie hat es mich im Griff? Und diesen Griff zu lockern und zu lösen mit der Zeit immer weiter. Und deswegen ist, glaube ich, auch so diese Geduld mit sich ganz, ganz wichtig. Und auch Geduld mit anderen. Und das ist ja oft so schwer. Schon allein, wenn es jetzt gar nicht um traumatische Erfahrungen geht. Allein, wir sind alle so komplex. Und ich glaube, das ist einfach auch eine lebenslange Übung, mit sich selbst irgendwie weicher zu sein und mit anderen Menschen so.
Oh ja, wunderschöne Ergänzung. Ja, und das beobachtende Gewahrsein oder den Beobachtergeist zu schulen, das ist etwas, was ich aus der Praxis auch für Menschen mit Traumafolgen als sehr wesentlich hilfreich erlebe. Und auch, weil es eben so sehr den Raum zwischen Reiz und Reaktion ein bisschen vergrößern kann. Und das ist ja sowas extrem wertvoll ist für Betroffene, weil sie es erleben immer wieder, zum Beispiel durch Trigger-Momente, Flashbacks zu erleben, in alte Muster geworfen zu werden, in alte Empfindungen geworfen zu werden und den Beobachtergeist zu schulen, das hilft so sehr, um mehr letztlich auch Nervensystemregulation zu entwickeln und um dadurch mehr Containment, also mehr Halt im eigenen Innern zu erschaffen. Und der Aspekt, den du noch beschrieben hast, der ist auch super wesentlich und deswegen ja auch immer wieder so wie so, wie so ein roter Faden in meinem Buch oder in aller meiner Arbeit drin. Das Wort Wohlwollen verwende ich dafür so gerne. Du hast es gerade so dieses Weicherwerden genannt mit sich selbst und mit anderen. Also eine Haltung entwickeln zu können, eine innere, die es uns ermöglicht, nicht sofort zu urteilen, sondern eben wohlwollender uns selbst und andere wahrzunehmen und dadurch auch wieder ganz neue Denkoptionen zugänglich zu machen und auch dann Handlungsoptionen zu ermöglichen.
Und das ist ja letztendlich auch der, also ich würde sagen, der Ursprung von, ob es nun Achtsamkeit ist, ob es Coaching ist, dass wir eine Haltung entwickeln, aus der wir uns ermöglichen, andere Denkoptionen, Emotionsoptionen und Handlungsoptionen. Also wir kriegen einfach mehr Optionen, mehr Möglichkeiten, die für uns zu generieren. Und ja. Das ist einfach wahnsinnig wertvoll, empfinde ich das. Wahnsinnig wertvoll. Und auch das Mitgefühl, was du eben genannt hast, oder die das Wohlwollen, das heißt ja auch gar nicht zu sagen, ich kann mich nicht von etwas distanzieren oder klare Grenzen setzen. Da würde ich gleich gerne auch nochmal mit dir drauf zu sprechen kommen. Grenzen sind, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Im Buddhismus nennt man das das scharfe Schwert des Mitgefühls. Ja, dass ich sagen kann, okay, ich kann mitfühlend mit dir sein und trotzdem aus einem Ja zu mir auch ein Nein zu deinem Verhalten klar aussprechen.
Ja, absolut. Ja, und bevor wir dahin steuern, noch vielleicht ein kleines Wort zu diesem ganz wichtigen Aspekt, den du gerade noch mal beschrieben hast. Jetzt ist er mir gerade entrutscht. Warte, ich hab's gleich wieder. Wir haben gerade gesprochen über Wohlwollen, Weichwerden, selbst
Handlungsoptionen.
Genau, danke, das war das Stichwort. Handlungsoptionen, perfekt. Sehr gut. Das ist auch nochmal so schön, dass du das betont hast, weil für Menschen mit Traumafolgen ist es häufig so, dass sie das Gefühl nicht haben, dass sie Handlungsoptionen haben und auch Denk- und Fühloptionen, wie du es nanntest, weil so viel automatisiert innerlich passiert. Weil aus der Traumafolge oder aus dem Trauma sich ja auch Verhaltensmuster bilden, Anpassungsleistungen daraus entstehen, Überlebensstrategien, Kompensationsmechanismen. Und die sind häufig sehr unterbewusst verankert. Also die sind nicht, die unterliegen nicht unserer bewussten Entscheidung, ich möchte jetzt so handeln, fühlen, denken oder machen oder planen, sondern es passiert. Es wird aktiviert und dann läuft dieses Muster ab. Und zu erleben als Betroffener, dass gerade in einem Moment, wo man gewohnt von sich ist, so und so zu fühlen oder wo man gewohnt ist, dass die Dynamik sich so und so entfaltet, plötzlich mal zu erleben, es passiert was anderes. Ich sage etwas anderes. Ich stelle eine Frage, statt zu reagieren beispielsweise. Das ist so erlösend und das ist immer ein Zeichen von Integration. Es ist immer sozusagen ein Heilungszeichen, wenn wir erleben, Dinge laufen und wenn auch nur so ein bisschen anders als gewohnt oder als zuvor, dann ist genau das am Geschehen. Dann kommen neue Optionen ins Feld und das bedeutet, dass sich dieser Griff, wie du es gerade nanntest, das, was mich im Griff hat, das löst sich. Es entsteht mehr Raum, mehr Möglichkeit, mehr, was sich an Neuem und Heilsamem entfalten kann.
Mhm. Ja. Und da wollen wir hin.
Ja, da wollen wir hin. Die Grenzen.
Die Grenzen, obwohl kurz vorher würde ich nochmal auf unser Nervensystem zu sprechen kommen. Trauma und das Nervensystem. Wir haben es eben schon mal kurz angerissen, aber vielleicht magst du da nochmal ein bisschen ausführen und auch, wenn ich jetzt neue Erfahrungen mache, den Griff mal so ein kleines bisschen lockere, oder mich öffne einer Person, da mache ich ja neue Erfahrungen und wie spielen diese neuen Erfahrungen auf mein Nervensystem ein? Ich übergebe an dich. Ich glaube, ich fragen wollte.
Ich glaube auch. Ja, ja. Das ist eine super schöne Frage. Was machen eigentlich die neuen Erfahrungen? Für Menschen, die andere begleiten in der Traumatherapie oder im traumasensiblen Begleiten, im traumasensiblen Coaching, ist ein Fokus für die betroffenen Menschen, so etwas zu ermöglichen wie eine sogenannte korrigierende Erfahrung. Das, was du gerade als neue Erfahrung beschrieben hast, nennen wir dann in diesem Bereich halt eben korrigierende Erfahrung, weil das Neue wie ein Gegensatz ist zu dem Gewohnten. Also beispielsweise ein Gefühl zu äußern und dafür nicht bestraft zu werden, abgewertet zu werden, ein Gefühl zu äußern und damit angenommen zu werden, ist eine korrigierende Erfahrung. Diese Erfahrung sitzt dann in unserem Innern, in unserem Nervensystem, in unserem Erleben wie ein kleines leuchtendes Fünkchen vielleicht in einer Düsternis, ja, so in einem gewohnten Dunkel. Und dieses kleine Lichtlein, das geht nicht mehr so schnell aus, sondern das ist wie eine Orientierungsleuchte. Ja, also wir spüren dann auch, das ist das, wonach ich eigentlich mich gesehnt habe. Das ist das, wonach mein Inneres hungert. Das ist das, was verschiedene innere Anteile immer versucht haben zu erreichen, wenn sie lieb waren, sich angepasst haben, doch versucht haben, die richtige Person zu sein. Und das jetzt zu spüren, dass das an der richtigen Stelle kommt, diese Erfahrung, ich bin willkommen, so wie ich bin, als ein Beispiel, das ist ein Riesenpotenzial für weitere schöne Veränderungen. Und in unserem Nervensystem wirkt es im Grunde so, dass wir unsere alten Netzwerke, ich äußere ein Gefühl und dann kommt eine Katastrophe, diese festen Netzwerke, die werden so ein bisschen aufgedehnt, weil da diese andere Erfahrung dazu kommt. Wie so ein neuer Punkt, mit dem sich dann wiederum das alte Netzwerk neuronal verbinden, erweitern kann. Dass dann irgendwann es sich so anfühlt wie, ich äußere ein Gefühl und es könnte sein, dass es sich sehr unangenehm anfühlt, aber es könnte auch sein, dass es sich gut anfühlt und deswegen riskiere ich es jetzt mal. So verändert sich unser Leben Stück für Stück. Ja, also korrigierende Erfahrungen sind sehr wertvoll und sie sind fast ein bisschen heilig, ja, würde ich sagen. Wir dürfen sie hüten und wir dürfen sie festigen, erweitern, ausbauen, damit sie nach und nach wirklich ein Gegengewicht setzen können zu diesen alten Erfahrungen. Dann wird unser Kompass, unser Innerer wieder so wie ausgerichtet auf das, was uns gut tut, auf das, wo wir letztlich dann sowas finden, wie was wir vorhin erwähnt haben, nämlich Sicherheit in Beziehung und in Verbundenheit. Ja.
Dankeschön. Dann kommen wir doch jetzt direkt zu den Grenzen.
Okay.
Weil manchmal kann es ja auch vielleicht eine korrigierende Erfahrung sein, eine Grenze zu setzen, oder? Wenn wir das uns nie erlaubt haben oder dachten, wenn ich die Grenze setze, werde ich jetzt alleine gelassen, verstoßen, werde für immer alleine bleiben, was auch immer es ist, was da in unserem Kopf los ist. Wie schwer ist das, Grenzen zu setzen? Beziehungsweise, warum fällt uns das oft so schwer? Und inwieweit kann die Grenze die korrigierende Erfahrung auch mal sein?
Ja. Also zunächst, wie du gerade sagtest, so eine korrigierende Erfahrung ist vielleicht wichtig zu ergänzen, die muss nicht immer total schön sein, ja, sondern die kann die kann auch ziemlich anstrengend sein und die kann auch komplex sein. Also es kann zum Beispiel sein, dass wir eine korrigierende Erfahrung machen, indem wir erstmal etwas Neues machen, indem wir beispielsweise eine Grenze setzen, wozu ich dann gleich komme. Und dann wird's erstmal knirschig und konfliktreich und voll unangenehm. Aber am Ende gibt's ein Resultat, wo wir sagen können, das ist jetzt ein Ergebnis, was sich als echte Errungenschaft anfühlt und wo ich sagen könnte, rückblickend, da hat diese korrigierende Erfahrung angefangen, die ich jetzt erst als Wohltun spüre. Ja, also das ist wichtig, auch nochmal hinzuzufügen, dass korrigierende Erfahrungen nicht nur die Highlights sind, sondern manchmal echt auch ein Prozess dahin führt. Warum ist das so schwer mit den Grenzen? Also ich gehe mal wieder auf das Thema Trauma in diesem Zusammenhang ein. traumatische Erfahrungen, besonders die, die wir in unserer Kindheit machen, aber im Grunde gilt das wohl für alle Erfahrungen, auch im zwischenmenschlichen Bereich, die sind immer mit Grenzverletzungen verbunden, was viel vielfältige Folgen hat. Also ein Mensch, der früh in seinem Leben die Erfahrung macht, nicht willkommen zu sein oder bestraft wird, von seinen Bindungspersonen vielleicht immer mal wieder bedroht wird, der Verlusterfahrungen macht, der also keine Sicherheit als Grundgefühl in seinem Leben entwickeln kann, der wird es sehr schwer haben, Grenzen zu spüren, seine eigenen Grenzen wahrzunehmen. Also damit sind jetzt die Grenzen gemeint, was tut mir gut, was schadet mir, was möchte ich nicht, was ist überhaupt mein Wunsch und was ist der Wunsch eines anderen. Diese Grenzen sind da gemeint und das fällt diesen Menschen häufig sehr schwer, weil sie gar nicht den Raum bekommen, in ihrer kindlichen Entwicklung das zu erkunden. Wenn ein Kind immer davon bedroht ist, eine emotionale oder ganzheitliche Verlassenheitserfahrung zu machen, dann wird es komplett darauf verzichten, eigene Grenzen zu kommunizieren, beziehungsweise gar nicht in die Lage kommen, sie wirklich als Grenzen zu spüren, sondern es wird sich anpassen. Es wird versuchen, sich so zu verhalten, dass es möglichst keine Verlusterfahrung macht, also die Bindungsperson sich nicht abwendet. Es wird versuchen, sich so zu verhalten, dass es bekommt, was es braucht, um sich in einem unsicheren Umfeld einigermaßen sicher genug zu fühlen, um nicht völlig außer sich zu sein. Das sind alles Umstände und Bedingungen, die es einfach erschweren, da überhaupt eine innere Struktur zu entwickeln, die klare innere und äußere Grenzen zulässt. Und das ist ein sehr großer Aspekt, weswegen es häufig erwachsenen Menschen, besonders in ihren Beziehungserfahrungen, so schwer fällt, Grenzen zu fühlen, Grenzen zu setzen, sie zu kommunizieren, sie zu wahren. Und das hat dann wiederum auch einfach sehr viel herausfordernde und manchmal ganz irritierende Folgen. Ich gehe nochmal kurz auf den einen Aspekt ein. Du sagtest, warum ist es so schwer, auch mal Grenzen zu setzen? Und da ist eben dieser eine Teil so wichtig, dass es häufig ganz schwierig ist, sie überhaupt im Bewusstsein zu haben, sie überhaupt zu kennen. Häufig ist es, um überhaupt zu dem Thema Grenzen zu kommen, für uns wichtig, so ein bisschen eine Art Persönlichkeitsnachreifung zu gestalten, zuzulassen, über die eigenen Bedürfnisse sich klarer zu werden, über die eigenen Verletzungen sich klarer zu werden, über die Anpassungsstrategien, die man entwickelt hat, sich klarer zu werden. Also es ist gemein, wenn wir von uns selbst erwarten, wir sollten Grenzen setzen können, weil man das ja eigentlich können muss, ja. Also Nein heißt Nein und so weiter. Das ist ganz schön komplex. Das ist gar nicht so leicht. Ja, da dürfen wir uns
zielen. Ja, da gebe ich dir total recht und kann auch sehr komplex sein, ja. Mhm. Und was ich da gerne mitgebe, ist wirklich auch mal so im Alltag, weil ich glaube immer so an die Dualität. Das eine ist so diese ganz komplexe Arbeit, die auch nie aufhört, ja, mit uns selbst, also auch dieser Beobachtergeist wieder, diese Wahrnehmung. Und im Alltag auch jetzt vielleicht auch an alle, die zuhören, wenn du dich jetzt fragst, was könnten denn meine Grenzen überhaupt sein? Einfach mal, weiß ich nicht, einen Blick in die letzte Woche werfen und mal spüren, wo hast du dich in der Interaktion mit jemandem unwohl gefühlt? Und was ist da passiert? Und was war da für ein Unwohlgefühl? Wo hast du das Gefühl, oh, da ist was passiert, was gegen mein Werteverständnis vielleicht geht, was sich als übergriffig vielleicht angefühlt hat, was sich falsch angefühlt hat. Vielleicht hast sogar auch du selber deine eigenen Grenzen überschritten. Machen wir ja auch sehr gerne, sehr
ganz
oft.
Ja. Yeah.
So. Und einfach da in so ein Verständnis reinzukommen, weil ja, wir spüren das oft gar nicht. Und ich glaube, es passiert öfter, als wir meinen, dass unsere Grenzen im Alltag überschritten werden. Und unsere Grenzen umzäunen ja letztendlich unser persönliches Hoheitsgebiet, in dem wir bestimmen, was es erlaubt und was es nicht erlaubt. Und was fühlt sich für mich als Sarah gut an und was fühlt sich nicht gut an. Und zwei Menschen haben selten das gleiche Hoheitsgebiet, weil deine Erfahrungen zum Beispiel als Verena ganz andere sind vielleicht als meine, als Sarah. Und deswegen sind meine Grenzen schon ganz andere als deine. Und wir müssen darüber sprechen. Und wir haben oft das Gefühl, so ist es aus meiner Erfahrung, dass wenn ich jetzt eine Grenze setze, dann ist es eine Separation. Aber Grenzen haben das Potenzial, was ganz anderes zu sein, nämlich dass es die Verbundenheit wieder stärken kann oder überhaupt erstmal zu einer Verbundenheit es kommen kann, wenn wir den Mut finden, darüber zu reden und zuallererst natürlich, wie du absolut richtig sagst, uns erstmal bewusst machen, was ist also überhaupt hier? Ja,
was ist das
eigentlich? Was sind denn meine Grenzen? Ja, absolut.
Ja, und das finde ich so schön, wie du gerade so eingetaucht bist in diese Reflexion. Was war denn vielleicht letzte Woche mal für eine Situation, wo du dich unwohl gefühlt hast? Solche Fragen finde ich super, super wichtig, das zu erkunden, zu ergründen, da zu beobachten, Retrospektive und sich selbst wahrzunehmen, weil auch für so viele früh traumatisierte Menschen solche Dinge wie Grenzüberschreitungen und Übergriffigkeiten zum Normal gehören. Also das, was in unserem Bindungssystem, in unserer Kindheit geschieht, in unseren Bindungskontexten geschieht, das ist das, was wir als normal lernen. Auch wenn es jenseits von normal im Sinne von gesund, das ist eigentlich das passendere Wort, stattgefunden hat, sind wir darin so geprägt, dass wir das als normal abgespeichert haben. Und deswegen ist es oft so eine wirkliche totale Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir anfangen, so zu reflektieren, weil wir das normal von früher langsam überwinden. Und das ist etwas, was uns so sehr in das Gefühl von Selbstbestimmung und Selbstermächtigung bringen kann. Raus aus diesem Gefühl von Automatismus und Ohnmacht und Unterlegensein und immer wieder passiert mir das Gleiche. Da waren wir irgendwann ganz vorhin auch mal. Woran merke ich eigentlich, dass in Trauma in meinen Beziehungen eine Rolle spielt? Da wäre auch ein Aspekt, dieses immer wieder passiert mir das Gleiche, immer wieder die gleichen Typen Mensch oder so. Das hat damit zu tun, dass wir Dinge als normal in unserem tiefsten Inneren abgelegt haben. Und darüber hinaus zu wachsen, das ist sehr, sehr würdewiederherstellend. Das bringt uns mit einer echten, tiefen, heilen Würde in uns in Kontakt. Und das ist ein wunderschöner Prozess. Also das ist was ganz, ganz Wertvolles und auch wieder etwas, wo wir uns Zeit dafür geben können. Und die Fragen, die du gestellt hast, die sind dabei total hilfreich. Ja.
Würdevoll, das finde ich ein schönes Wort. Es hat so was Ermächtigendes, Erhabenes. Was würdest du denn sagen, inwieweit auch die Angst damit reinspielt, wenn ich jetzt eine Grenze setze oder für mich mir klar mache, hey, da fand vielleicht schon damals eine Grenzüberschreitung in meiner frühen Kindheit statt. Ich glaube, da kommen wir, würde mich aber deine Meinung auch interessieren, schnell an den Punkt, wo wir über Scham und Schuld sprechen und dass uns das oft so schwer macht, ne? Weil dann fühle ich mich jetzt schuldig, dass ich sage, oh, da hat meine Mutter oder mein Vater eine Grenzüberschreitung vorgenommen. Das kann ich doch jetzt nicht sagen. So, das heißt, wir haben so diese Themen, über die wir nicht sprechen, weil wir jetzt auch nicht irgendjemandem auf die Anklagebank setzen wollen. Und so kommen wir oder werden wir zu so einer Gesellschaft, die über Dinge nicht spricht, ne? Das nehmen wir dann ja auch mit in unsere Partnerschaft. Da wissen wir schon gar nicht mehr, was sind unsere Grenzen oder haben Angst, wenn wir es ansprechen, dass dann hier, du bist der Schuldige oder auch umgekehrt, ne? Wenn wir, vielleicht dreh ich's mal um lieber, wenn mir jemand sagt, hey, das, was du gemacht hast, das ist nicht cool, Sarah, das hat mir wehgetan, das ist schwierig, ne? Weil keiner will ja jetzt quasi der Täter sein. Das fühlt sich ja, also ist Opfer, ich überhöhe das jetzt, überspitzt das mal zu sein, ist natürlich auch ganz schlimm so, aber der Täter zu sein, wenn man es nicht sein will, ist natürlich mindestens, also fühlt sich auch nicht gut an, ist auch richtig ekelig. Das heißt, da kommt sofort der eigene Abwehrmechanismus, nein, so, das ist, wie kannst du das sagen? So, und so kommen wir irgendwie, glaube ich, oft an Punkte, in denen wir über all diese Dinge nicht sprechen, aus Angst, anderen die Schuld zu geben, beziehungsweise selber die Schuldige zu sein. Wie siehst du das und wo können wir da aufknacken? Weil es geht ja gar nicht darum, also in den wenigsten Fällen geht es darum, jemanden auf die Anklagebank zu setzen und zu sagen, hey, ihr seid schlechte Menschen, sondern zu sagen, hey, ich fühle das so, das hat mich so geprägt, das ist meine Wahrheit, damit kann ich nur arbeiten, wenn ich das mir eingestehe, dass das meine Wahrheit ist, dass das reell ist, dass das existiert und das ist wichtig für mich. Und trotzdem sage ich jetzt nicht per se, ihr seid schlechte Menschen und umgekehrt genauso. Mhm. Deine Meinung würde mich da mal interessieren.
Ja, also meine Sicht darauf, auf diese Schuldthematik und auch auf Scham, aber jetzt vor allem mal auf Schuld bezogen, ist so, dass immer wenn wir mit Schuldgefühlen zu tun haben, Schuldzuweisungen und all dem, was dazugehört, dann geht es im Grunde immer auch um Zugehörigkeit. Also Schuld ist etwas, was in uns, wenn wir beschuldigt werden, schuldig zu sein, dann sind wir in der Position, dass wir unter Umständen unser Recht auf Zugehörigkeit verspielt haben. Also wenn jemand schuldig ist, haben die anderen das Recht, ihn auszuschließen. Das ist die Legitimation für einen Ausschluss als Strafmaßnahme oder zum Schutz der Gemeinschaft.
Ja, es ist ja quasi auch unser gesellschaftliches System, ja.
Genau. Und das ist auch so eine tiefmenschliche Dynamik, dass eben Schuld auch dazu verwendet wird, sowohl die Anschuldigung als auch das Schuldgefühl, um zu schützen vor weiterer Grenzüberschreitung oder vor weiteren Verletzungen, ja. Und es hat also eine Funktion. Also Schuld, Gefühle und auch Beschuldigungen auszusprechen hat eine Funktion, die entweder eine Situation unterstützt, wieder, also in eine heilsame Dynamik zu kommen, oder die, wenn es eben missbräuchlich geschieht oder wenn es nicht weiter verarbeitet wird, also wenn es stecken bleibt, dann führt es zu Bindungsverlust, dann führt es zum Bindungsabbruch und das ist unsere größte, tiefste Angst. Ja. Und das ist, glaube ich, im Grunde was wir im Hintergrund bei dieser Fragestellung einfach im Bewusstsein haben dürfen. Wir wollen nicht Täter sein, weil wir Angst haben, wir verlieren die anderen. Wir haben Angst, wir verlieren unseren Status, unsere Zugehörigkeit, unseren Platz, unsere Möglichkeiten, noch Einfluss zu nehmen. Und du hast auch vorhin gesagt, wir reden nicht drüber, ne? Also aus lauter Angst vor Schuld- oder Schamgefühlen hören wir dann auf, darüber zu reden. Und das ist dann wiederum ein Bereich, der total spannend ist, wo wir dann zum Beispiel auch über Loyalität sprechen sollten. Also viele Menschen sagen, ich werde dies oder jenes nicht tun oder nicht sagen, bis meine Eltern nicht verstorben sind. Also, oder ich kann mir diesen Traum nicht verwirklichen, bevor nicht meine Schwester auch glücklich ist oder so. Ja, also wir sind ganz oft gehemmt in unserem Ausdruck und in unserer Hinwendung zum Leben, weil wir eine Art toxische Loyalität fühlen und dann eben auch ausleben, die uns bindet. Und das ist ein ganz großer Hemmschuh in der Aufarbeitung von kollektivem Trauma und von transgenerationalem Trauma, dass nicht gesprochen wird und dass Schuld verwechselt wird mit Verantwortung. Also, dass wir beispielsweise nicht uns hinstellen und sprechen können, ich habe etwas verursacht, ich übernehme die Verantwortung, weil es nur assoziiert und überkleistert ist mit Schuldzuweisung und damit dem Entzug sozusagen der Berechtigung, überhaupt nochmal den Mund aufzumachen. Das ist sehr schwierig und das können wir im Kleinen und im Großen sehen. Und ich glaube, ein Weg daraus kann sein, im Grunde das, wo wir die ganze Zeit schon in unserem Gespräch so dran sind, dieses sanfte, achtsame, bewusste sich zuwenden und öffnen, ja, und miteinander reden. Das wäre schon echt gut, wenn wir das hinkriegen könnten. Mhm. Ja.
Ich bin so dankbar, dass wir langsam das Vokabular auch dafür haben. Auch jetzt zum Beispiel durch dein Buch, den Titel noch gar nicht genannt, Trauma und Beziehungen. Übrigens, Leute, Spiegel-Bestseller Nummer 1 und ja, seit Wochen. Und durch Bücher wie deins und durch Menschen wie dich auch danke, das Vokabular dafür finden und auch das es aussprechen können, weil ich habe oft das Gefühl, vielen Menschen, auch wenn wir jetzt mal Generationen zurückschauen, ne, also zum Beispiel meine Großmutter hat den Krieg noch miterlebt. Also meine Mutter ist ein Nachkriegskind.
Ja, meine auch.
Mhm. Ne, so viel Zeit liegt da nicht dazwischen. Mhm. Und ich merke, dass oft das Vokabular dafür fehlt, diese Zustände zu benennen, weil vielleicht nicht der Platz dafür war. Mhm. Und wir haben gerade den Platz, würde ich mal sagen.
Ja.
Und dass es selbstverständlicher wird, so wie wir andere Vokabeln in der Schule lernen, ja, dass wir auch lernen, Themen zu benennen, innere Zustände zu benennen, darüber zu sprechen und nicht Dinge totzuschweigen.
Ja.
Also deswegen so toll auch mit deinem Buch, dass das und der Erfolg gibt dir ja absolut recht auch, dass das einfach etwas ist, was uns alle bewegt, weil es, glaube ich, mehr als Zeit ist, dass wir drüber sprechen und uns das erlauben und nicht aus falschem Loyalitätsgefühl oder falschem Angst vor falschem Schuldbewusstsein im Sinne von, oh Gott, da darf keiner hingucken, einfach in so einem Kreislauf bleiben und das dann ja letztendlich auch weitergeben. Ne? Also
ja.
Wenn ich spreche, gebe ich es weiter.
So ist es, genau. Und ich finde es so schön, dass du die Worte gerade angesprochen hast, weil das, da können wir alle mithelfen, da können wir alle ein Stück weit mitwirken. Und keine Worte zu haben, ist auch eine Traumafolge, ist auch ein Traumasymptom. So oft habe ich Klienten in der Praxis gehabt und dann an die erste, die das gesagt hat, erinnere ich mich noch richtig gut. Das war eine Dame damals über 60. Ich war damals Anfang 30 und eben traumatherapeutisch geschult und sie war also da als eine ganz, ganz rührende Frau in ihren 60ern gesessen und es ging um einen Missbrauch, den sie in der Kindheit erlebt hatte. Und sie saß da vor mir und hat mich angeguckt mit ihren ganz großen braunen Augen und hat gesagt, ich hatte keine Worte. Ich konnte mich niemandem anvertrauen, weil ich hatte gar keine Worte dafür. Und das hat mich damals sehr berührt, weil ich habe es gefühlt. Ich habe es gefühlt, was sie in dem Moment empfunden hat. Diese tiefe innere Verzweiflung, Überforderung. Da ist was so schlimm ist, dass ich es nicht mal benennen kann. Das ist typisch Trauma und das ist etwas, was ein ganzes Leben lang verfolgen kann, bis man dann mal vielleicht von jemand anderem, der was Ähnliches erlebt hat oder jemandem, der darüber eben Bescheid weiß, in freundlichen und sanften Worten Schilderungen hören kann. Und das ist etwas, also eine Kraft und eine Macht, über die wir uns bewusst sein dürfen, dass wir, wenn wir unsere Geschichten erzählen, wenn wir als Fachleute Worte finden, wenn wir Dinge aussprechen und die dann auch öffentlich aussprechen, für ganz viele Menschen Türen öffnen, die dann endlich verstehen, ach, das war das, ja. Und neulich hatte ich ein Gespräch mit Michael Diemer, das ist auch ein Traumatherapeuten-Kollege, und da ging es um Gewalt. Und da ging es auch um die Frage, was ist denn Gewalt? Also, dass wir auch benennen können, beispielsweise, dass gewisse Dinge, die wir als Kinder als normal empfunden haben, per Definition Gewalt waren. So würden es die meisten Betroffenen gar nie formulieren. Aus Loyalität, aus Bindung, aus dem Mangel an Worten würden sie sagen, das war halt so, das hat man so gemacht. Aber nein, man darf ruhig sagen, und es war Gewalt. Ja, man nennt es Gewalt. Worte zu finden, hilft Menschen, ihre eigenen inneren Zustände als berechtigt wahrzunehmen, sie zuzuordnen, sie einzuordnen und aus dem Gefühl rauszukommen, falsch zu sein. Ja, das ist total wichtig und deswegen so schön, dass du es angesprochen hast.
Ich glaube auch, dass es fast nichts Mieseres gibt, als wenn einem suggeriert wird, das, was du erlebst, ist nicht wahr. So, das, was du empfindest, ist nicht wahr. Und das machen wir aber auch oft mit uns selber, ne? Also, weil das schon so verinnerlicht ist.
Ja,
durch
ganz
frühere
besonders.
Erfahrungen. Ja, nee, das stimmt ja gar nicht. So schieben uns selbst zur Seite. Und das ist schon, boah, das ist richtig mies, ist jetzt so ein bisschen salopp dahergesagt. Das ist eigentlich zerstörend.
Ja, ist auch wieder Gewalt. Ja.
Das ist Gewalt, die wir auch uns selbst antun. Und das gerade ist auch so schön gesagt, ne, wenn wir darüber sprechen, die Worte dafür finden. Und da würde ich gerne auch nochmal auf die Beziehungen eingehen, eben auch in unserem Privatleben. Ne? Wenn du die Worte dafür findest, mit zum Beispiel deinen Eltern darüber zu sprechen, wenn du die Worte findest, mit deiner Freundin darüber zu sprechen, was du da gerade wahrgenommen hast und erfahren hast und warum das für dich so ist. Das heißt ja nicht, dass es für die andere Person auch so sein muss. Und wenn wir auch in unseren romantischen Beziehungen genauso miteinander sprechen können, dann ist da ganz viel Heilung, nicht nur für uns selbst, sondern wir etablieren einfach eine neue Form von Beziehungskultur, von Kommunikationskultur, die ja nicht nur für mich eine Tür öffnet, sondern auch für mein Gegenüber eine Tür öffnet.
Ja.
Weil wahrscheinlich check ich bei meinem Gegenüber auch nicht mal 5%, ja, was eigentlich dahinter liegt. Und ich kann es nur ansatzweise verstehen, wenn ich zuhöre. Und diese Türen zu öffnen, eben in unseren Beziehungen, ich glaube, das ist so, das ist einfach so heilsam. Und Beziehungen, Trauma und Beziehungen, der Titel deines Buches, wo du uns ja auch einen Leitfaden mitgibst, also erstmal ein Verständnis, wie äußert sich Trauma in unseren Beziehungen. Warum manifestiert sich das oft in unseren Beziehungen und zeigt sich, aber auch, dass gleichzeitig auch die größte Heilkraft, so beschreibst du es, für unsere Trauma in unseren Beziehungen liegt.
Ja, das ist so eine wesentliche Essenz, die manche Menschen, wenn sie es hören, erstmal gefühlt fast in den Wahnsinn treibt. Ja. Besonders, wenn sie Angst haben vor Beziehungen und vor den Verletzungen, die da lauern könnten. Aber so ganz tief drin merken die meisten Menschen ganz schnell, ja, genau so ist es. Ja, in Beziehung liegt die Heilkraft. Es gibt nichts Heilsameres, glaube ich, als zu spüren, dass das Gegenüber sowas vermittelt wie, ich sehe dich, ich glaube dir und du bist in Sicherheit. Ja, dass wenn wir... Vielleicht kann man das mit einem ganz nüchternen neurobiologischen Aspekt nochmal unterstreichen, um es nochmal auf eine andere Art deutlich zu machen. Wir kennen fast alle heute unsere Stressreaktionen. Fliehen, kämpfen, sich totstellen. So, das ist so landläufig bekannt seit einigen Jahren. Und was ich auch in meinem Buch schreibe, es hat so Freude gemacht, das dahin zu schreiben, weil ich wusste, das wird für viele eine Überraschung sein. Vielleicht jetzt auch noch für einige, die zuhören. Die allererste Reaktion auf Stress, vor Fliehen, Kämpfen oder sich totstellen, ist die Bindungssuche. Zuallererst suchen wir Sicherheit in der Verbindung zu jemand anderem. So sind wir biologisch gebaut. Ja, was auch sowas, finde ich, total Hoffnungsvolles nochmal in den Blick rückt, nämlich, dass wir eigentlich auch dafür gedacht sind, einander gut zu tun. Ja. Und einander zu helfen und miteinander stark zu sein oder füreinander stark zu sein. Und das finde ich einfach wie so ein schöner Ausdruck von dem, was wir gerade in anderen Worten umschrieben haben, dass wir halt einander brauchen und dass aufgrund dieser biologischen, menschlichen Grundlage Beziehung der Ort ist, in dem Heilung halt geschieht.
Ich finde, es gibt kein schöneres Schlusswort, ja, dass wir eigentlich dafür da sind, um einander gut zu tun, darauf ausgelegt sind, unsere Beziehung einander zu heilen. Liebe Verena, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast gerade ganz viel zu tun im Buch Stress. Und ja, an alle Trauma und Beziehungen. Das ist das Buch, über das wir hier gerade gesprochen haben. Ich verlinke das natürlich. Ich verlinke auch nochmal deine Seite und wie man dich finden kann, falls man dich noch nicht vorher gefunden hat. Und ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für dieses tiefe und sehr aufschlussreiche Gespräch. Danke, liebe Verena.
Sarah, ich danke dir von Herzen für das, wie ich auch fand, ganz verbundene Gespräch und ja, für den schönen Raum, den du mir und dem Thema gegeben hast. Und es war einfach echt eine richtig, richtig schöne Zeit mit dir. Ich danke dir von Herzen.
Danke dir. Und euch wünschen wir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.